gibt andere Fleischersatzprodukte zum Beispiel, bei denen der Eiweißgehalt sehr gut nachgeahmt wird, bei denen ungesunde Komponenten des Fleisches sogar weniger ausgeprägt sind und wo das Ersatzprodukt durchaus gesünder sein kann. Insofern hängt es wirklich von dem einzelnen Produkt ab, von der einzelnen Produktkategorie, auch von der einzelnen Option aus der Kategorie, ob es jetzt gesund ist oder nicht. Man muss also wirklich auf die Packung schauen.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Das Klima schonen, Tierleid verhindern, die Artenvielfalt schützen. Wenn man jetzt zu Anfang des Jahres auf tierische Produkte, auf Fleisch und Käse verzichtet, dann tut man auf jeden Fall der Umwelt was Gutes. Die Frage stellt sich jetzt nur, ist das Ganze auch gesund? Sind vegane Ersatzprodukte wirklich ausgewogener als zum Beispiel Fleischpendant? Braucht man bei einer veganen Ernährung Nahrungsergänzungsmittel? Wenn man ins Internet schaut, dann gibt es sehr unterschiedliche Antworten auf diese Fragen und deswegen habe ich mir einen Experten ins Büro geholt. Das ist Dr. Stefan Kabisch. Er ist Studienarzt und Ernährungsforscher an der Berliner Charité.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Mein Name ist Dario Samadi von Foodwatch. Herr Dr. Kabisch, herzlich willkommen. Ich habe eine Reihe von Fragen heute auf dem Zettel, deswegen springen wir einfach direkt rein. Essen Sie tierische Produkte?
Ich esse tierische Produkte, es ist aber tatsächlich weniger geworden in den letzten Jahren. Ich würde gar nicht sagen, dass das bewusst passiert ist, es ist mehr so beiläufig passiert.
Beiläufig passiert, was bedeutet das?
Also einerseits habe ich Fleisch sozusagen als Teil des Mittagessens gehabt. Wurstprodukte haben durchaus beim Abendessen eine gewisse Rolle gespielt, es ist weniger geworden. Einerseits bietet unsere Kantine inzwischen häufiger eine vegetarische Option oder auch eine vegane Option, die tatsächlich sehr lecker ist. Und auch beim Abendbrot, wo ich relativ häufig einfach ganz normale klassisch deutsche Brote gegessen habe, waren die früher mit Wurst belegt und heute nehme ich Hummus oder Guacamole oder was anderes Pflanzliches. Auch mal Wurst, aber das ist insgesamt deutlich weniger geworden. Also früher hätte ich schon noch gesagt, ich bin Omnivore, heute mindestens Flexitarier.
Aber warum verzichtest du nicht aber ganz auf Fleisch?
Einerseits schmeckt mir durchaus noch alles davon. Es ist also nicht die geschmackliche Abneigung, die die Entscheidung mitbewogen hat, sondern es ist mehr die verbesserte geschmackliche Qualität der pflanzlichen Option, die einfach mit attraktiv geworden ist, sodass einfach mein Speiseplan jetzt noch viel vielfältiger ist, als er das vorher war.
Ja, also es gibt viel mehr Optionen. Auf dem Markt gibt es ja vor allen Dingen auch vegane Ersatzprodukte, Fleischersatzprodukte. Die stehen aber auch in der Kritik in Sachen zum Beispiel Aromastoffe, hoher Salzgehalt. Lässt sich denn sagen, dass vegane Ersatzprodukte gesünder oder ungesünder sind als ihr Fleischpendant?
Das ist nicht generalisierbar. Das hängt sehr, sehr stark vom einzelnen Produkt ab und es hängt davon ab, welches tierische Produkt ich ersetzen will und was ich da genau ersetzen will. Geht es mir einfach nur um die geschmackliche Variante, dann sind sozusagen die Inhaltsstoffe ja letztlich gar nicht der entscheidende Punkt, auf den man achtet. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel bei einem Milchprodukt tatsächlich den Eiweißgehalt nachzuahmen und den auch aufgrund der Konsistenz, aufgrund der Verarbeitbarkeit nachzuahmen, dann ist es schon wichtig, was drin ist. Und dann ist eben zum Beispiel eine Hafermilch tatsächlich was komplett anderes als eine klassische Milch, weil der Fettanteil anders ist, weil der Eiweißanteil viel geringer ist und sich bestimmte Lebensmittel damit gar nicht herstellen lassen und eben durchaus auch der gesundheitliche Aspekt variiert. Aber es gibt andere Fleischersatzprodukte zum Beispiel, bei denen der Eiweißgehalt sehr gut nachgeahmt wird, bei denen ungesunde Komponenten des Fleisches sogar weniger ausgeprägt sind und wo das Ersatzprodukt durchaus gesünder sein kann. Insofern hängt es wirklich von dem einzelnen Produkt ab, von der einzelnen Produktkategorie, auch von der einzelnen Optionen aus der Kategorie, ob es jetzt gesund ist oder nicht. Man muss also wirklich auf die Packung schauen.
Ja, also ganz wichtig ist auch, man muss letztendlich, wenn man über ein Fleischersatzprodukt redet, ja eigentlich auch vergleichen mit dem Pendant, also mit dem, was man eigentlich ersetzen will. Weil wir hören ja ganz oft, ja, diese Ersatzprodukte sind irgendwie zu ungesund, sie haben zu viel Salz. Aber letztendlich ist in der Wurst ja auch viel Salz.
Das ist völlig richtig. In der klassischen Wurst haben sie auch einen hohen Fettanteil und das sind eben tierische Fette, also gesättigte Fette, welche die definitiv nicht günstig sind. Der Salzgehalt ist auch da hoch. Sie haben auch da eine Reihe von Zusatzstoffen. Sie haben Nitritpökelsalz. Sie haben nochmal zusätzlich Salz, um den Geschmack zu verschärfen. Insofern sind da auch Komponenten drin, die das Ganze jetzt nicht zu einem gesunden, naturbelassenen Produkt machen. Und deswegen sind die Unterschiede teilweise doch relativ klein.
Aber jetzt, ne, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Steak, und das ist jetzt vielleicht nicht so sehr bearbeitet, man kauft das im Supermarkt und dann holt man sich ein Fake-Steak, also ein Soja-Steak zum Beispiel. Und da schwingt ja auch mal ein bisschen mit, das eine ist, sag mal so, weniger verarbeitet und das andere ist ein, ja, letztendlich hochverarbeitetes Produkt. Ne? Würde man jetzt bei dem Vergleich sagen, okay, dann lieber zum Steak greifen, wenn es jetzt um die Gesundheit geht zumindest?
Das ist ein spannender Vergleich, aber das ist trotzdem zugleich ein sehr schwieriger Vergleich. Vom Eiweißgehalt können beide Lebensmittel durchaus gleichwertig sein. Das können sie auch vom Salzgehalt. Das klassische Steak hat möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sogar mehr gesättigte Fettsäuren, ist also immer noch ungesünder. Und beim Sojasteak ist dann wirklich die Frage, welche Zusatzkomponenten werden reingemacht, um die Konsistenz sicherzustellen, um den Geschmack zu harmonisieren. Das können ungesunde Sachen sein, das können Sachen sein, die völlig egal sind. Das können sogar Sachen sein, die zusätzlich noch gesundheitlich förderlich sind. Auch das hängt wirklich vom einzelnen Produkt ab und da ist die Spannbreite der hochverarbeiteten Produkte sehr, sehr vielfältig. Also alleine der Begriff hochverarbeitetes Produkt sorgt nicht dafür, dass das Produkt wirklich in jedem Einzelfall ein schlechtes ist, sondern da gibt es durchaus auch gute.
Jetzt hatten Sie schon gesättigte Fettsäuren anbetrifft. Das ist ja immer im Prinzip eine Eigenschaft von tierischen Produkten, dass der Anteil dieser gesättigten Fettsäuren hoch ist. Was ist das Problem?
Gesättigte Fettsäuren zeigen in unserem Körper mehrere biologische Eigenschaften. Das eine ist, dass sie Entzündungsreaktionen fördern und die können zusätzlich zu einer Insulinresistenz führen. Das funktioniert auch teilweise unabhängig von diesen Entzündungspfaden und Insulinresistenz ist letztlich die Vorläuferkonstellation, die am Ende zum Typ-2-Diabetes beiträgt und wenn man das weiterführt über Jahrzehnte, dann landet man relativ häufig beim Herzinfarkt, beim Schlaganfall, bei Krebserkrankungen, bei ganz vielen Erkrankungen, die damit verknüpft sind und insofern ist der Ausgangspunkt der gesättigten Fettsäuren durchaus ein problematischer, einer, den man reduzieren sollte, bei tierischen Produkten und genauso gut auch bei pflanzlichen.
Jetzt gibt es die These, ein Zusatzstoff alleine, der macht jetzt nicht den gesundheitlichen Unterschied oder das Risiko aus, aber die Vielzahl an verschiedenen Zusatzstoffen, die ein Mensch am Tag zu sich nimmt und wenn da jetzt durch so ein hochverarbeitetes Fleischersatzprodukt nochmal ein Haufen Zusatzstoffe hinzukommt, dann können wir von einem Cocktail-Effekt reden und das könnte ein Problem für unsere Gesundheit darstellen. Inwiefern ist da was dran an diesem Cocktail-Effekt?
Die Hypothese ist nicht schlecht und es ist naheliegend, dass ein Produkt, das aus sehr vielen Zusatzstoffen zusammengebaut ist, sehr, sehr weit weg ist vom ursprünglichen Lebensmittel. Und wenn ich mich prinzipiell sehr gesund ernähren könnte von Bohnen, seien das jetzt Sojabohnen oder andere Bohnen, und ich verwandle diese Bohnen in ein hochverarbeitetes Produkt auf der Grundlage von 20 Zusatzstoffen, kann man wohl davon ausgehen, dass es mit dem ursprünglichen Lebensmittel nicht mehr so viel zu tun hat. Trotzdem kommt es auch hier drauf an, welche Zusatzstoffe sind das? Die möglicherweise gesundheitsschädlichen Eigenschaften sind ja nicht für jeden Zusatzstoff die gleichen. Da gibt es vielleicht welche, die Entzündung fördern, es gibt vielleicht welche, die fördern Verhaltensauffälligkeiten, wie das für bestimmte Farbstoffe gezeigt ist. Insofern ist die Spannbreite der Wirkungen auch ganz vielfältig und deswegen heißt es nicht, wenn ich 20 Zusatzstoffe koppele, dass jetzt alle Nebenwirkungen dadurch potenziert sind. Und es kann am Ende sein, dass eben nur eine einzige Nebenwirkung relevant ist. Für Kinder eben möglicherweise ein Farbstoff, der Hyperaktivität fördert. Dann ist das Lebensmittel per se schlecht, ganz egal, ob das nur diesen Farbstoff enthält oder 20 andere Stoffe auch. Und andererseits gibt es viele Zusatzstoffe, die gesundheitlich völlig neutral sind. Als Beispiel können Sie ein hochverarbeitetes Produkt nehmen, in dem Schmelzsalze, also Phosphate, drin sind. Als Säuerungsmittel vielleicht Zitronensäure und als Konservierungsmittel noch Ascorbinsäure, also Vitamin C. Das sind alles biologisch völlig normale Substanzen, die auch in ganz vielen unverarbeiteten Produkten drinstecken, die unser Körper selber bilden kann oder die einfach zu unserer täglichen Ernährung dazugehören, wie eben das Vitamin C. Das macht dieses Lebensmittel nicht ungesund, auch wenn da 3 zugesetzte Komponenten drin sind. Und das könnten locker auch 15 Komponenten sein, die alle biologisch völlig harmlos sind. Es kommt also wirklich auf die Art des Zusatzes an.
Kennen Sie denn Ersatzprodukte zum Beispiel, wo wirklich Zusatzstoffe drin sind, die problematisch sind?
Solche Ersatzprodukte gibt es, aber es gibt eben auch andere hochverarbeitete Lebensmittel, die mit den gleichen Substanzen arbeiten und die wir möglicherweise schon seit Jahrzehnten in uns reinsnacken und da nicht so drüber nachdenken. Das können zum Beispiel solche Farbstoffe sein, komplexe Farbstoffe, von denen wir wissen, dass sie Hyperaktivität bei Kindern auslösen. Es ist natürlich ein Zuckerzusatz, der praktisch immer problematisch ist. Es können auch zugesetzte Fette sein und gerade bei pflanzlichen hochverarbeiteten Produkten werden doch tendenziell eher die gesättigten Fettsäuren, pflanzliche gesättigte Fette wie Palmfett oder Kokosfett eingesetzt, um eben eine bestimmte feste Konsistenz zu erreichen. Das kriegt man mit Pflanzenölen nicht hin. Insofern sind das Komponenten, die für pflanzliche hochverarbeitete Produkte gar nicht ein Alleinstellungsmerkmal darstellen, sondern letztlich für die gesamte Gruppe hochverarbeiteter industrieller Massenprodukte.
Aber jetzt zum Beispiel Palmöl, ist das ein gesundheitliches Problem? Kann man davon ausgehen, dass es ein Risiko darstellt?
Palmfett ist es besser zu bezeichnen. Palmöl würde ja suggerieren, dass es flüssig ist. Palmfett, bei Zimmertemperatur fest, besteht überwiegend aus gesättigten Fettsäuren und unterscheidet sich deswegen ernährungsphysiologisch sehr wahrscheinlich kaum von Schweineschmalz oder anderen tierischen Fetten, die eben auch größtenteils aus gesättigten Fettsäuren aufgebaut sind. Das macht gesundheitlich das gleiche Ergebnis. Auch das fördert Insulinresistenz, auch das fördert Adipositas, Entzündungsprozesse. Da gibt es keinen großen Unterschied zu erwarten.
Jetzt habe ich viele Freunde, die Sport treiben. Ich treibe mich auch gerne auf so Fitnessseiten rum und da kriege ich immer wieder gehört, also das mit den veganen Produkten oder auch mit dem veganen Lifestyle, das hat ein Riesenproblem, und zwar die Proteine. Also wenn man sich regenerieren will, wenn man fit bleiben will, wenn man Muskeln aufbauen will vielleicht auch, dann braucht man viele Proteine, und die veganen, die pflanzlichen Proteine, die hätten eine geringere biologische Wertigkeit. Sprich, man müsste viel mehr von diesen pflanzlichen Proteinen aufnehmen als tierische Proteine, weil der Körper diese Proteine schwerer in körpereigene Proteine umwandeln kann. Was ist da dran? Weil jetzt auf der anderen Seite höre ich ja dann vor allen Dingen von den Verfechtern der pflanzlichen Ernährung, das ist Quatsch.
Bei Proteinen kommt es tatsächlich darauf an, wie das Aminosäuremuster zusammengebaut ist. Also die Einzelbausteine der Eiweiße sind entscheidend. Und bei tierischen Lebensmitteln ist es so, dass die Mengenverhältnisse dieser Aminosäuren praktisch perfekt auf den menschlichen Körper abgestimmt sind. Deswegen sagt man dort, dass da quasi eine hundertprozentige Wertigkeit vorliegt, mit bestimmten Ausnahmen. Also bei Gelatine zum Beispiel fehlt auch eine Aminosäure, das ist dann auch nicht perfekt. Aber bei den pflanzlichen Eiweißen ist eben dieses Aminosäureverhältnis tatsächlich ein bisschen ungünstiger für jede Pflanze separat. Wenn ich mich also ausschließlich, wenn ich meine Eiweißversorgung ausschließlich aus einer bestimmten Pflanze beziehe, dann habe ich tatsächlich dieses Problem der geringen Wertigkeit und muss mehr davon aufnehmen. Typischerweise nehmen wir aber eben unsere Eiweißquellen aus ganz vielen pflanzlichen Lebensmitteln zu uns, als Omnivore und auch als Veganer. Das heißt, wenn ich Kartoffeleiweiß und Weizeneiweiß und Sojaeiweiß kombiniere, stellt das kein Problem mehr dar, weil die Mischung dieser Lebensmittel quasi diese Unterschiede aufhebt und ich damit von der Gesamtmenge an Eiweiß gut versorgt werden kann und eben auch von der Vielfalt an Aminosäuren alles abdecke.
Das heißt, ich muss jetzt auch nicht insgesamt, wenn ich einen gewissen Proteinbedarf habe, jetzt unbedingt mehr pflanzliche Proteine als tierische Proteine zu mir nehmen, um dieses Ziel zu erreichen?
Die bisherige Datenlage sagt, nein, das ist nicht notwendig, sondern wenn ich insgesamt den Proteinbedarf decke, dann ist das mit einer ausgewogenen pflanzlichen Ernährung ganz genauso möglich wie mit einer tierisch basierten.
Jetzt fragen mich trotzdem immer wieder viele Leute, wie schaffe ich das jetzt, meinen Proteinbedarf wirklich zu decken? Ich brauche doch mehr als die Empfehlung, da können wir jetzt noch ganz lange drüber reden. Aber welche Tipps kann ich Menschen geben, wenn sie sagen, also nur mit einer veganen Ernährungsweise schaffe ich das mit den Proteinen nicht?
Es ist schon richtig, dass die Deckung des Proteinbedarfs mit einer veganen Ernährung schwieriger ist, weil die meisten pflanzlichen Lebensmittel insgesamt weniger Eiweiß pro Gesamtenergielast liefern. Ich muss also insgesamt mehr Nahrung essen, um diesen Proteinbedarf zu decken. Deswegen funktioniert das am ehesten dann, wenn ich körperlich auch besonders aktiv bin. Es gibt ja so Werbevideos wie Game Changer, die stark darauf aufgebaut sind, dass man offensichtlich auch als Bodybuilder und als Superathlet mit einer veganen Ernährung sehr gut leben kann. Ich würde die Argumentation sogar rumdrehen und würde sagen, gerade als Bodybuilder oder als Superathlet kann ich das, denn als jemand, der so viel Muskeln hat und körperlich so massiv aktiv ist, der also so einen hohen Energiebedarf hat, kann ich problemlos am Tag 3.000, 4.000, 5.000 Kilokalorien essen. Und in diesen 3.000, 4.000, 5.000 Kilokalorien ist dann auch genug Eiweiß drin, um meinen Bedarf zu decken. Wenn ich aber körperlich nicht aktiv bin und tatsächlich nur 2.000 Kilokalorien esse, muss ich die Ernährung schon sehr präzise planen, damit in diesen 2.000 Kilokalorien der wichtige Anteil an Eiweiß gut abgedeckt ist. Bei einer rein pflanzlichen Ernährung kann das schwierig sein. Da sind dann meistens die Kohlenhydrate ein bisschen überlastig. Der Proteinanteil ist zu gering. Also man muss das wirklich präzise planen. Man muss dann tatsächlich teilweise auch hochverarbeitete, eiweißreiche pflanzliche Produkte gezielt in die Nahrung einbauen, damit man diesen Eiweißbedarf decken kann. Aber es geht.
Wie könnte denn so ein Speiseplan dann aussehen, also am Tag, also jetzt mal mit konkreten Produkten, worauf kann man setzen, um bei dieser präzisen Planung auch erfolgreich zu sein?
Man kann die morgendlichen Haferflocken zum Beispiel durch Sojaflocken ersetzen. Man kann Fleischmahlzeiten ebenfalls durch sojabasierte Eiweißkomponenten ersetzen. Man kann das auch mit anderen Hülsenfrüchten machen. Man kann auf Weizenprotein ausweichen, wenn man keine Zöliakie hat. Kann also mit Seitan zum Beispiel arbeiten. Da gibt's Möglichkeiten. Ja, das sind Produkte, die sind tendenziell ein bisschen höherpreisig, aber das ist dann durchaus der Preis, den man zahlen muss.
Sie sprechen es schon an, ist ein bisschen höherpreisig. ist eine vegane Ernährung für ärmere, sozial benachteiligte Menschen nicht möglich?
Sie ist in jedem Falle schwieriger als eine vegetarische Ernährung. Dazu gibt es Daten, die wir sogar selber ermittelt und publiziert haben vor 3 Jahren. Im Wesentlichen basiert der Preis einer gesunden Ernährung auf dem Eiweißanteil. Und je eiweißreicher das ist, desto teurer ist so ein Ernährungsmuster. Deswegen sind die kohlenhydratreduzierten Ernährungsformen die, die tatsächlich am teuersten sind. Also mediterrane Ernährung, Low Carb, ist besonders teuer. Und je weniger Eiweiß drin ist, desto preiswerter wird's. Wenn man jetzt so eine vegane Ernährung tatsächlich so konzipiert, dass sie den Eiweißbedarf trotzdem deckt, braucht man eben diese Zusatzprodukte, man braucht die hochverarbeiteten Produkte, die Ersatzprodukte und mit denen wird es tatsächlich ein ganzes bisschen teurer. Wir haben aber letztlich festgestellt, egal welches Ernährungsmuster man sich anguckt, Leute mit geringem Einkommen haben immer ein Problem. Das hängt dann also gar nicht an der veganen Ernährung, sondern daran, dass die Grundeinkommen zu niedrig sind, dass die Sozialversorgung da nicht ausreicht, dass gesunde Lebensmittel per se zu teuer sind und wo man eben auch mit einer Senkung der Mehrwertsteuer gegensteuern könnte.
Genau, das fordert Foodwatch jetzt auch schon seit vielen Jahren, einfach um die gesunde Wahl letztendlich auch zu der einfacheren Wahl und der günstigeren Wahl zu machen.
Genau, also es gäbe durchaus da gesellschaftliche Möglichkeiten, um dagegen zu steuern.
Genau, also wirklich ausgewogen sich ernähren, das ist teuer. Also Obst und Gemüse ist echt teuer und ich glaube, auf diese Produkte setzt man natürlich auch vermehrt, wenn man sich eine pflanzliche Ernährung vornimmt.
Gar nicht unbedingt. Also Obst und Gemüse gehören ja letztlich zu jeder gesunden Ernährung dazu. Ganz egal, ob die jetzt Low Carb ist oder ob die mediterran ist. Gemüse ist da immer gesetzt bei jeder Ernährungsempfehlung. Obst würde man schon wieder ein bisschen danach variieren, welcher Zuckeranteil drin ist. Aber der entscheidende Punkt, der eben bei der veganen Ernährung dazukommt, sind eben pflanzenbasierte Produkte mit einem hohen Eiweißanteil. Und da die meisten Pflanzen das nicht so stark aggregieren, wie das Fleisch- oder Milchprodukte tun, ist man eben darauf angewiesen, die höher verarbeiteten zu wählen. Wenn man versucht, das komplett mit naturbelassenen pflanzlichen Eiweißquellen zu leisten, also mit Nüssen, mit unverarbeiteten Hülsenfrüchten, dann isst man parallel dazu so viele Kohlenhydrate, dass man dann schon wieder sportlich sehr aktiv sein muss, um diesen Überschuss an Kohlenhydraten auch wegzusporteln.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt ja auch aus Umweltgründen und Klimaschutzgründen, sollte der Konsum von tierischen Produkten drastisch reduziert werden. Da gibt es jetzt neben der DGE auch andere Fachgesellschaften, die da unterschiedliche Prozentzahlen ansetzen. So oder so weniger Fleischprodukte, weniger Käse und Milch. Jetzt auf der anderen Seite vor kurzem neue Positionspapier zum Thema Milch und Käse und Milchprodukten. Und da wird dann aus gesundheitlichen Gründen wiederum geraten, täglich auf jeden Fall Milch und Käse zu sich zu nehmen, 2 Portionen am Tag. Wie passt das zusammen?
Das ist ein Widerspruch, den die Forschungsdaten tatsächlich so hergeben. Aus klimatischen und ökologischen und tierethischen Gründen ist es eben so, dass wir tierische Produkte sehr, sehr klar immer weiter reduzieren müssen. Aus gesundheitlicher Sicht ist es aber eben so, dass die Eiweißversorgung mit einer veganen Ernährung nicht so einfach ist und leichter macht man sich's dann eben, wenn man bestimmten Pflanzenersatz einfach dadurch umgeht, dass man weiterhin auf Milch oder Milchprodukte setzt. Dann hat man zumindest nicht das Fleisch weiter in der Ernährung, aber Milchprodukte oder Eier dann eben möglicherweise schon noch. Das ist genau dieser Spagat, den man abdecken muss, den klimapolitischen Anspruch oder den tierethischen Anspruch damit zu versöhnen, dass es gesundheitlich auch bedarfsdeckend ist. Und das geht halt mit einer gewissen Planung. Für die meisten Menschen wird es aber eben einfacher sein, erstmal den Zwischenschritt der vegetarischen Ernährung zu wählen und eben Milchprodukte noch drin zu lassen.
Was müsste denn bei einer veganen Ernährung mit Nahrungsergänzungsmitteln ergänzt werden? Ich höre immer wieder, B12 ist ein Problem. Dann höre ich auch mal wieder, Omega-3 ist eigentlich am besten die Versorgung über Fisch. Also bei den Leinsamen, da funktioniert das nicht so richtig bei der Umwandlung beim Körper. Vielleicht können Sie da nochmal sagen, was ist denn da das Wichtige?
Es gibt eine Reihe von Nährstoffen, die bei einer veganen Ernährung besonders kritisch sind, auf die man besonders viel Acht geben muss. B12 ist da eine Komponente, weil das praktisch nur in tierischen Produkten vorkommt, gar nicht mal zwingend unbedingt nur natürlichen Umsprungs. Das wird teilweise auch in diesen Lebensmitteln schon fortifiziert, also gezielt von der Industrie in das Lebensmittel eingeführt. Trotzdem ist eben dann bei einer fleischarmen Ernährung B12 schon schwierig. Vitamin D ist in der Gesamtbevölkerung eher in der Unterversorgung, da sind die Veganer nicht besonders speziell. Aber es gibt dann zusätzlich Probleme bei der Zinkversorgung, beim Eisen, bei Jod. Insofern sind das Komponenten, auf die man achten muss. Und wenn man langfristig vorhat, sich vegan zu ernähren, sollte man auf diese Nährstoffe achten und im Zweifelsfall die auch dann supplementieren, wenn nachgewiesen ist, dass ein Mangel da ist. Also nicht unkritisch supplementieren, ohne das vorher mal gemessen zu haben, sondern eine Weile die Ernährungsform umsetzen, schauen, ob sich die Werte deutlich verändern. Und wenn das so ist, dann entweder den Ernährungsplan noch anpassen oder wenn das nicht weitergeht, dann tatsächlich supplementieren.
Auch erstmal gucken, ob man zum Beispiel einen B12-Mangel hat oder nicht, bevor man das
supplementiert. Das würde ich schon vorher tun. Also einen B12-Mangel zu haben und dann in die vegane Ernährung zu gehen, ist nicht der klügeste Zug, sondern dann tatsächlich per se schon supplementieren und dann schauen, ob auch die Supplementierung tatsächlich ankommt. Kann ja Gründe geben, dass man zum Beispiel bei einer oralen Supplementation, bei Tabletten mit B12, das gar nicht aufnehmen kann. Dann muss man auf intramuskuläre Spritzen wechseln. Auch das muss man monitoren. Da kann man sich nicht auf eine einzige Messung verlassen.
Jetzt bei allen den Sachen, die wir angesprochen haben, zum Beispiel auch Ernährung beim Sport und sowas, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es immer jemandem geben wird, das haben wir zumindest in unserer Community ganz oft, auch in den sozialen Medien, wo dann gesagt wird, ich habe aber eine Studie, die das Gegenteil beweist oder zeigen Sie doch mal die Studie und diese Studie ist doch, die belegt das doch gar nicht, da gibt es immer wieder diesen Unterschied zwischen Kausalität und assoziative Zusammenhänge. Vielleicht einmal gefragt, gibt es wirklich Studien, die belegen und völlig verlässlich belegen, dass eine vegane Ernährung gesund sein kann und gesund ist?
Da Sie die Frage auf kann enden lassen, ja, solche Studien gibt es, aber es ist eben genau das kann, da ist noch eine große Unsicherheit drin. Es gibt einerseits Beobachtungsstudien, epidemiologische Studien, die zwar riesige Patientenkollektive enthalten, die auch tatsächlich sehr breit untersucht wurden, wo man also Ernährungsstatus, generellen Lebensstil, alle möglichen körperlichen Gebrechen, Blutwerte und sonst was gemessen hat. Aber als Beobachtungsstudie können diese Studien keine Kausalität abbilden. Und das, was sie am Ende zeigen, ist einfach, dass Menschen, die auf tierische Produkte mehr oder weniger verzichten, je stärker sie drauf verzichten, umso gesünder sind. Also seltener Diabetes haben, seltener Herzinfarkte kriegen oder die später kriegen, längere Lebensdauer haben. Wenn man aber in die Daten reinguckt, dann sieht man, dass diese Leute auch statistisch ebenfalls jünger sind, dass sie häufiger Frauen sind, dass es häufiger wohlhabende Menschen sind, die weniger rauchen, seltener Alkohol trinken, sich mehr bewegen. Es gibt also 20 Gründe, warum die insgesamt gesund sind. Und in diesen Studien kann man das nicht statistisch so sauber rauslösen, dass es an der veganen Ernährung liegt. Da ist jede Beobachtungsstudie quasi diesen gleichen Fehlerquellen ausgesetzt. Den Beweis der Kausalität können die nicht bringen. Und es gibt Studien, die von ihrem Studiendesign darauf ausgelegt sind, dass sie Kausalität zeigen könnten. Das sind sogenannte randomisiert kontrollierte Studien, bei denen es also eine vegane Gruppe gibt und eine Kontrollgruppe, bei der die Probanden nach dem Zufallsprinzip zugewiesen sind, sich also nicht aussuchen können, welche Gruppe sie kommen, bei denen man dann dieses Ernährungsmuster für einen definierten Zeitraum anordnet und dann kontrolliert, was am Ende rauskommt. Solche Studien gibt es zur veganen Ernährung, auch zur vegetarischen. Insgesamt nicht so viele, zu beiden Ernährungskonzepten vielleicht so 20 Stück, 20 solcher Studien, die alle nicht länger als ein Jahr gelaufen sind, wo größtenteils Frauen teilgenommen haben, wo größtenteils keine schwerer erkrankten Menschen teilgenommen haben, also zum Beispiel keine Menschen mit Typ-2-Diabetes, insofern meistens relativ gesunde Kollektive und durch die kurzen Beobachtungszeiträume, auch durch die beschränkte Auswahl an Messgrößen, die man sich ausgesucht hat, kann man auch aus diesen Studien nicht rauslesen, dass A, die vegane Ernährung überhaupt langfristig durchzuhalten ist, dass die Leute das beibehalten und dass es die gesundheitlichen Effekte verspricht, die die Beobachtungsstudien andeuten. Also Effekte auf Herzinfarktrisiko, auf Diabetesrisiko, auf Krebsrisiko. Das würde erfordern, dass so eine Studie mindestens 5-6 Jahre läuft. Das kann man nicht nach einem Jahr sehen. Insofern kann man dort den biologischen Effekt nur anhand bestimmter Blutwerte abschätzen. Und dieser Effekt ist halt für bestimmte Blutwerte tatsächlich günstig. Entzündungswerte gehen runter, LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin, geht runter. Teilweise bessert sich auch die Insulinresistenz. Aber es gibt andere Werte, die eher gleich bleiben oder tendenziell bei der veganen Ernährung sogar schlechter verlaufen. Triglyceride als Teil der Blutfette gehen häufig hoch. Selbst der Blutzucker geht bei manchen dieser Ernährungskonzepte eher hoch, einfach weil die Leute so viele Kohlenhydrate essen. Das Gewicht sinkt nicht unbedingt. Es gibt Studien, wo das Gewicht stark sinkt, wo man aber anhand der Körperzusammensetzung dann teilweise ablesen kann, dass es wahrscheinlich eher Muskelmasse ist, was die Leute verlieren. Sodass auch aus diesen methodisch prinzipiell sehr gut designten Studien immer noch viele Fragezeichen übrig bleiben, ob die vegane Ernährung wirklich bei der isolierten Umsetzung genau diese günstigen Effekte hat, die wir uns vorstellen.
Gibt es denn eine Ernährungsweise, die wirklich erwiesenermaßen, nach dem Goldstandard vielleicht auch erwiesenermaßen, gesundheitsfördernd ist?
Es gibt eine Ernährungsweise, für die das klar belegt ist. Das ist die traditionell mediterrane Ernährungsweise. Also eine, die tatsächlich auf viel Gemüse aufbaut, auf Nüssen und auf Olivenöl, auf fettigem Fisch. Das ist wichtig, dass es fettiger Fisch ist. Und dann aber eben tatsächlich wenig rotes Fleisch, wenig Milchprodukte. Und wenn es Getreideprodukte sind, dann immer Vollkorn. Das ist letztlich das Ernährungsmuster, wo sowohl die Beobachtungsstudien als auch die randomisiert kontrollierten Studien das gleiche Ergebnis zeigen und es auch randomisiert kontrollierte Studien mit langer Laufzeit gibt, die klar zeigen, dass Herzinfarkte dadurch seltener werden, dass Diabetes seltener wird, dass bestimmte Krebserkrankungen, zum Beispiel Brustkrebs, seltener auftreten. Das ist wirklich der klare Beweis, den es braucht. Insofern sind solche Studien tatsächlich durchführbar. Das ist ja durchaus ein Kritikpunkt an diesen Studien, dass es gar nicht praktikabel ist, sowas zu machen. Doch, es ist praktikabel, man braucht halt viel Geld und ein bisschen Zeit, dann könnte man diesen Beweis schon erbringen. Für die mediterrane Ernährung ist dieser Beweis da, für die vegane müsste er jetzt mal erbracht werden.
Aber man kann auf jeden Fall abschließend sagen, die vegane Ernährung hat Vorteile. Es hat zumindest gesundheitliche Chancen, wenn man es richtig anstellt. So habe ich das zumindest richtig verstanden.
Es gibt gesundheitliche Chancen, es gibt auch gesundheitliche Risiken. Beides gehört dazu. Man muss die vegane Ernährung tatsächlich akribisch planen. Man muss sicherstellen, dass man nicht eine Mangelversorgung erzeugt. Und ob wir eben die vollmundig versprochenen langfristigen Vorteile tatsächlich haben, geringeres Krebsrisiko, geringeres Herzinfarktrisiko, das kann man alleine aus den Blutwerten nicht ableiten. Wenn ich ablese, dass das LDL-Cholesterin runtergeht, ist das zwar ein guter Indikator, dass die Gefäße davon profitieren, aber das gute Cholesterin, das HDL, geht leider auch runter. Das könnte den Effekt durchaus aufheben. Insulinresistent wird besser, gute Sache. Wenn der Glukosespiegel aber gar nicht großartig absinkt, heißt das nicht unbedingt, dass am Ende Diabetes seltener wird. Man braucht wirklich die langfristigen Studien und die gibt es zurzeit noch nicht, obwohl sie machbar wären.
Das heißt, wir haben nicht so ein ganz klares Bild am Ende, aber es gibt natürlich auch einen anderen Grund, warum Leute vielleicht für einen Monat oder auch für länger sich entscheiden, vegan zu leben. Das ist die Umwelt, das ist der Tierschutz, das ist der Klimaschutz.
Das sind sehr gute Gründe.
Und das sind sehr gute Gründe und deswegen ist Ambival eine gute Idee, das zumindest mal auszuprobieren. Herr Kabisch, haben Sie denn Vorsätze fürs neue Jahr?
Einer meiner Vorsätze ist tatsächlich, eine Studie genau zu diesem Thema durchzuführen, eine randomisiert kontrollierte Studie zur veganen Ernährung. Was uns noch fehlt, ist ein Finanzierer. Das ist immer das Kniffligste an der Sache. Auch bei Ernährungsstudien ist es so, dass viele Studien einen Interessenskonflikt mit sich bringen. Das ist bei Studien zur veganen Ernährung so, das ist auch bei Studien zum Fleisch so. Insofern bräuchte es da öffentliche Fördermittel, die so eine Studie ermöglichen und das ist nicht ganz preiswert, also man redet da schon über eher größere Eurobeträge.
Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Glück, vielleicht hat ja der Podcast geholfen, dass es irgendjemand hört, der das Geld in die Hand nimmt. Uns würde es auf jeden Fall sehr dolle interessieren, was das Ergebnis dieser Studie ist und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer wären auch ganz gespannt. Wenn Sie an den Handys, an den Smartphones, am Rechner Fragen haben, Kritik haben an unseren Podcast, dann eine Mail an podcast@foodwatch.de schreiben und dann freuen wir uns und antworten gerne. Ich bedanke mich, Herr Dr. Kabisch, dass Sie hier ins Büro gekommen sind und gemeinsam mit mir dieses Thema durchgeackert haben. Und ja, guten Appetit in der Kantine, da scheint es ja wirklich sehr gute vegetarische und vegane Optionen zu geben.
Ich danke für die Einladung.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.